Wir sind eigentlich gar nicht so gewohnt, unsere Empathie zu beobachten. Und das ist auch schon mal etwas, wo ich sagen würde, ha, jeder Mensch, jeder unserer Hörer hier sollte mal überlegen, worauf springe ich denn eigentlich an? Wann lasse ich mich plötzlich auf einen Menschen ein? Das kann man auch, wenn man irgendwie einen schönen Film guckt, sehen. Die Filme sind natürlich auch Empathiesteuerung. Da gibt es immer viele Angebote und plötzlich gibt es Szenen, die uns reinhauen. Aber das ist auch bei jedem von uns verschieden. Wir suchen uns ja auch verschiedene Filme aus und so. Und das, oder auch im realen Leben irgendwie zu sehen, wann plötzlich sage ich, oh, da bin ich jetzt plötzlich richtig drin. Und wenn man das an sich beobachtet, dann kann man erstmal sehen, ah, hier lasse ich mich drauf ein und hier nicht.
Olli, mein Lieber.
Felix.
Schlafen die Kinder?
Ja, die schlafen. Bei dir? Du trinkst seit ungefähr anderthalb Stunden diesen Kaffee. Aber eh ein Eiskaffee, oder?
Ja, ja, ja. Der ist schon kalt. Weißt du, das ist die einzige Chance, den angehenden Sommer in New York zu überstehen. Es wird ja dann sehr schnell sehr heiß hier. Erst kommt die Kirschblüte und man denkt, es ist Frühling und alles. Und dann ist eigentlich schon ein heißer Sommer. Und Iced Latte is the way to deal with it. Und an dem Zuckel ich jetzt schon den ganzen Podcast über, an diesem einen Getränk.
Wie viel Dollar hast du dafür gezahlt?
Wie viel Dollar habe ich dafür? Ich glaube, wir sind bei Iced Latte jetzt so zwischen 8 und 950 Dollar angelangt. ungefähr. Mit Oat Milk noch ein bisschen mehr. Schätze ich. Aber ich gucke inzwischen nicht mehr hin. Wir sind hier in anderen Sphären inzwischen. Wo bist du denn?
Ich bin in Portugal, in meiner zweiten Heimat und mache Urlaub und arbeite ab nächste Woche von hier für ein paar Wochen. Und
Du surfst dann immer am Morgen, oder wie?
Jetzt gerade, ja, habe ich, aber ich habe seit gestern, habe ich Rücken, Felix.
Ach Gott.
Ich habe Rücken. Okay. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Jetzt muss ich sogar Yoga machen mit meiner zukünftigen Frau.
Ich mache gerade eine Yoga-Lehrerausbildung.
Wow.
Falls du mehr darüber wissen willst.
Du machst eine Yoga-Lehrerausbildung.
Ist deine zukünftige
ist auch Yoga.
Ehefrau auch Yoga-Lehrerin?
Ist auch Yoga-Lehrerin.
Okay.
Jetzt, ich weiß genau, was gerade in deinem Gehirn passiert. Denkst darüber nach, einen Podcast zum Thema Yoga zu machen, weil es das noch eine unentdeckte Nische ist.
Nee, ich habe gerade überlegt, wie gemeinsam mit Vivi, wie ich jetzt dich noch mehr quälen kann. mit lauter Yoga-Anspielungen und herauf- und herabschauenden Hunden und so weiter.
Aber dazu musst du mir mehr erzählen. Eigentlich jetzt wahrscheinlich nicht in diesem Intro, aber bitte lass uns, weil wir kriegen das Feedback ja immer wieder von unserer Community. Die wollen mehr von uns erfahren.
Gottes Willen.
Und jetzt, selbst ich wusste nicht, dass du eine Yoga-Ausbildung machst. Müssen wir an irgendeinem Punkt, müssen wir das nochmal besprechen und nochmal vertiefen.
Okay? Keine guten Yoga-Podcasts, tatsächlich. Ich habe schon geguckt. Ich weiß nicht in Deutschland, aber auch in den USA sehr, sehr schwieriges Thema. Weil die meisten haben diese Stimme. Ja, Yoga-Stimme. Und großes Problem. Wie schaffen wir jetzt die Kurve vom Yoga zu unserem Gast? Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Also das weiß ich nicht, aber ich habe mich ja erstmal überhaupt darüber gefreut, einen Gast zu haben, der Fritz heißt. Ich finde das wirklich ein ganz toller Vorname, habe ich ihm auch gesagt. Und dazu noch Professor und auch noch jemand, der sich mit Geschichten erzählen auskennt. Also ich habe mich riesig gefreut.
Ja, mega.
Wer hat Fritz eigentlich entdeckt? Weißt du das?
Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder Catalina oder ich.
Okay.
Im Zweifel
immer du.
Nee, weil der Germanist ist im Zweifel Catalina. Die ist ja eher unsere...
Die Schlaue.
Die Schlauste von uns allen.
Gehirn. Ja.
Ja, genau. Die ist übrigens auch liebt, Geschichten zu erzählen. Die hätte diesem Podcast gerne beigewohnt. Ich fand's Wahnsinn, mal so in die Tiefen des Geschichtenerzählens einzutauchen, in seine Bücher, seine Forschung. Und dass wir alle quasi programmiert worden, geboren sind, Geschichten zu erzählen und was das eigentlich mit uns macht und was das mit dem Gegenüber macht und warum wir das auch tun, fand ich wahnsinnig spannend. Du hast auch einen ganz, ganz tollen Titel für diesen Podcast, die ausgedacht
hat. Habe ich?
Den fand ich auch wahnsinnig stark. Hat allerdings überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir in dem Podcast gesprochen haben. Wie gefährlich ist Mitgefühl?
Ja, ja. Gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Doch, doch, wir haben darüber gesprochen. Empathie meine ich damit, ja. Und Fritz hat ja zwei Bücher, mit denen er sehr bekannt ist. Er hat noch viel mehr geschrieben, aber zwei Bücher, das eine Empathie, das andere Geschichten erzählen. Wir haben versucht, in einem Podcast beide zu besprechen, was... Huiuiui. Und dann am Schluss noch sein großes Lebensgeheimnis bearbeitet. Das fand ich wirklich faszinierend. Und das ist ganz persönlich geworden im letzten Abschnitt dieses Gesprächs. Da könnt ihr euch auf was freuen, glaube ich. Das ist ein eigener Kriminalroman im Leben von unserem Gast heute. Fritz Breithaupt, Germanist, Professor in Indiana, Bloomington. Und gerade heute zugeschaltet aus der Stadt, die völlig überlaufen wird von Fußballfans, Hafenfans, Marketingfans, Hamburg. Viel Spaß.
Genau. Ganz kurz noch, Felix, bevor wir zumachen, ein Riesendank an unseren Partner Miles & More dafür, dass sie uns unterstützen, dafür, dass sie coole Partner sind. Und an der Stelle auch nochmal ganz kurz ein Dankeschön an radio.de, die unseren Podcast auch mithosten. Ein super Partner auch an der Stelle. Ja, und auch großen Dank auch an dich. Ich weiß, dass du viel zu tun hast und ich bin dir so leichtfüßig aus dem Urlaub zugeschaltet, aber dass du das einfach noch dazwischen gequetscht hast. Und natürlich auch danke an Catalina. Und jetzt rein direkt in den Podcast mit Fritz Breithaupt.
Geht runter wie Öl. Hier ist Fritz. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Fritz Breithaupt. Schön, dass du da bist.
Wunderbar, ich bin sehr gerne hier. Danke.
Der erste Podcast-Gast, der wunderbar sagt beim Betreten des Studios, 100 Punkte, Fritz. Vielen Dank auch, dass wir dich duzen dürfen. Das ist bei Professoren jetzt nicht so ganz selbstverständlich.
Naja, das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich nach Amerika gegangen bin, weil es da alles sehr viel einfacher ist. Also da ist die Kultur, was immer auch man sagen kann, doch sehr direkt auf Augenhöhe. Ich rede mit alle sind immer auch mit Vornamen miteinander verbunden.
Also du bist für alle The Fritz.
I am The Fritz, genau. Die jüngsten Studenten nennen mich Fritz, aber genauso dann auch wiederum meine Präsidenten und solche Sachen, genau.
Sehr cool.
Das ist, und ich natürlich umgekehrt auch, genau. Ich benutze auch die Vornamen.
Es ist auch so ein schöner Vorname. Also ich finde es ganz toll, wenn man so einen schönen Vornamen hat, der auch nicht so leicht gebutschert werden kann wie meiner. Ich gehe ja gerne als Flex Phillips Phoenix oder Flix aus dem Coffeeshop oder Laundromat. Bei dir ist das ganz einfach. You're just the Fritz. Und du bist, glaube ich, gerade ziemlich viel auf Reisen. Wo erwischen wir dich denn?
Ich bin gerade in Hamburg gelandet. Also ich bin wieder in der Heimat. Ich bin aus New York eingeflogen. Ich bin hier derzeit in Hamburg an dem The New Institute. Das ist ein Think Tank, Institute for Advanced Studies, wo sich 30 Fellows treffen, um gemeinsam globale Probleme der Welt zumindest anzugehen und an einigen Punkten auch Lösungen auszuarbeiten.
Okay, also kleine easy Tasks.
Ganz genau. Genau, Weltrettung in 2 Monaten. Aber naja, wir lachen auch alle selber darüber, weil wir natürlich wissen, dass wir das so nicht können. Aber andererseits, wir wollen ja auch nicht nichts tun. Das wäre ja noch schlimmer. Dann könnten wir immer nur sagen, ja, das müssen die anderen lösen und so weiter. Wir wissen auch nicht, was wir machen können. Wir versuchen zumindest was.
Nichts tun. Olli, gutes Stichwort. Oh, ich bin heute fies drauf. Nee, aber Olli ist gerade im Urlaub. Das muss ich jetzt schon mal kurz auch Olli ein bisschen um die Ohren hauen. Ja, während Fritz die Welt rettet und ich in New York sitze und arbeite, ist Olli am Strand. Vorhin, als wir uns gesehen haben fürs Vorgespräch im Podcast, habe ich noch so eine Eule gehört und Wellen rauschen. Wo bist du, Olli?
Felix, du bist echt fies. Selbst wenn ich im Urlaub bin, arbeite ich und podcaste ich doch ständig mit dir. Und ich bin in meiner zweiten Heimat in Portugal, habe mir hier mein Podcast-Studio aufgebaut. Das klingt toller, als es ist. Das ist das Schlafzimmer, wo die Kinder schlafen. Und deswegen kann ich auch nur ganz leise sprechen, weil gleich kommen die Kinder und legen sich hier hin und schlafen dann. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass Fritz...
So ein Flüstercast.
Ja, es wird ein Flüstercast. Aber dass Fritz in Hamburg ist und
einer der wenigen Personen in Hamburg gerade ist, die nicht bei der OMR sind.
Ja, Fritz, was ist los? Wieso gehst du also, die Welt retten und nicht feiern?
Wie hast du noch ein Hotelzimmer bekommen in Hamburg?
Ich bin in diesem New Institute, da haben wir unsere eigenen Räume. Aber natürlich ist dieses Wochenende ist hier groß. Der HSV steigt auf in die Bundesliga. Es ist Hafengeburtstag. Es ist hier alles gleichzeitig. Also es ist der totale Super-GAU. Insofern, ja, alles Wahnsinn. Auf einmal. Alles auf einmal. Also Hamburg hat natürlich, muss man dazu sagen, also das letzte Große, was Hamburg geschafft hat, war, würde ich sagen, dass wir einen Bundeskanzler nach Berlin geschickt haben, aber mit gemischten Ergebnissen, wie wir jetzt sagen müssen. Aber insofern ist Hamburg jetzt auch mal wieder dran.
Also und ihr, also Olli hat gerade gesagt, OMR, Riesenfestival, 100.000 Leute. Der Hamburger Hafen hat Geburtstag, hast du gesagt. Und der Fußballverein ist dabei, sich zu verbessern.
Ganz genau. Da bin ich jetzt ja entsetzt. Ich dachte, die ganze Welt weiß, dass der HSV möglicherweise endlich es schaffen wird und wieder in die erste Liga aufrücken wird.
Du Fritz, ich bin froh, dass Felix Baseball und Fußball unterscheiden kann. Also das ist wirklich...
Ja, genau. Ja, das eine ist jetzt mit dem Holz und das andere, ja egal. Also auf jeden Fall, Fritz... Der eigentliche Grund, dass wir dich eingeladen haben, ist ja nicht Hamburg, sondern wir haben dich gefunden als einen Germanisten im, sagen wir mal, weitest gesehen im Inneren des Landes. Du bist nicht ganz an der Küste, oder? Zu Hause normalerweise.
Ja, ich bin an mehreren Orten daheim und so. Also das stimmt. Ich bin, also hier, ich kann kurz ein bisschen von meinem Werdegang erzählen.
Erzähl mal.
Also ich bin Deutscher, wobei ich durchaus auch international groß geworden bin. Mein Vater war Diplomat für Westdeutschland, bis er wahrscheinlich vom KGB ermordet worden ist. Dann habe ich
auch so ein kleiner Nebensatz, über den wir gleich nochmal sprechen.
So ein kleiner Holperstein, ja. Ganz genau. Sowas muss man reinwerfen. So mit dem was? Moment mal, scroll back. Aber genau, dann bin ich in Hamburg groß geworden, habe hier auch angefangen zu studieren, habe aber relativ schnell im Studium Leute kennengelernt, die an einer amerikanischen Universität waren, die mich einfach sehr beeindruckt haben. Und dann hatte ich plötzlich die Möglichkeit, tatsächlich erstmal nur für ein einziges Jahr nach Amerika zu gehen mit einem Fulbright-Stipendium. Und das klang harmlos genug und dachte ich, das mache ich gerne, darauf lasse ich mich ein, auf dieses Abenteuer. Ich war in vielen Ländern der Welt gewesen, aber bis dahin noch nicht in Amerika. Dann kam ich nach Baltimore und meine Vorstellung von Amerika war damals sehr naiv. Ich dachte so, das ist alles wie Hollywood, so glänzende Los Angeles, so glänzende Hochhäuser. Und dann komme ich in dieses Baltimore, was so Gebäude hat, die vor 130 Jahren gebaut worden sind und die seitdem nie wieder einen Handwerker im Leben gesehen haben und entsprechend auch aussehen. Und das war einfach wunderschön. Dieser Charme einer verfallenen Stadt, aber da drin, mittendrin plötzlich so eine Elite-Universität, da habe ich mich natürlich sofort sowohl in die Stadt verliebt, als auch in meine jetzige Frau. Also das war dann so Liebe auf den zweiten Blick.
Wie habt ihr euch kennengelernt, getroffen?
Wir haben uns kennengelernt, das war allerdings schon im zweiten Jahr. Ich habe dann da sofort verlängert an der Uni, weil die Uni da in Amerika einfach sehr gut war. Dann habe ich da meine Frau kennengelernt und insofern kann ich jetzt sagen, ja gut, ich bin in Amerika geblieben, weil die Unis da einfach so großartig sind und das stimmt nach wie vor. Man hat da großartige Möglichkeiten, aber es gab durchaus einen zweiten Grund dafür. Es war auch eine private Geschichte. Meine Frau und ich sind dann aber ein bisschen hin und her gegangen. Meine Frau ist klassische Musikerin, als Amerikanerin wiederum. Für die ist dann wiederum Deutschland eigentlich so der Nabel der Welt oder zumindest das alte, gute Europa.
Die fand das ziemlich cool, dass du aus good old Europe kommst.
Genau. Und wir hatten dann irgendwann so im Laufe, wir haben dann so ein paar Mal, mussten wir uns entscheiden, gehen wir nun nach Europa oder nach Amerika? Und wir hatten einmal die verrückte Situation, dass ich einen Ruf an eine deutsche Universität bekommen habe. Und sie sagte, wir nehmen das an, ich will nach Deutschland. Und ich habe gesagt, nee, ich will in Amerika bleiben. Also insofern, wir waren uns da nie so ganz einig. Wir fühlen uns jetzt ganz transatlantisch. De facto sind wir in Amerika geblieben, sind dann jedes Jahr natürlich immer ein paar Monate in Deutschland, machen dann auch vieles. Wir haben Kinder, die Kinder sollten dann ja auch mal in Deutschland zur Schule gehen. Das haben wir dann immer im Sommer und so. Aber ich bin jetzt nach wie vor deutscher Staatsbürger, fühle mich auch Deutschland sehr verbunden. Aber meine Karriere da angefangen an den Unis als Professor der Germanistik, was du sehr schön berichtet hast. Also auch das ist interessant. Auch Amerika hat eine sehr starke Germanistik. Das muss man doch noch mal betonen. Eine wirklich sehr gute Germanistik. Viele der führenden Köpfe sind auch da. Ist auch ein reger Austausch mit den deutschen Kollegen. Ich bin jetzt allerdings zur Hälfte auch, ich bin ja auch in anderen Fachbereichen. Man kann dann in den amerikanischen Universitäten hin und her rutschen. Das ist in Deutschland sehr viel schwieriger. Da ist die deutsche Unistruktur einfach nicht für geschaffen. Da ist jeder, hat so sein Spezialgebiet und so und muss das dann auch bearbeiten und beackern, bewachen, beschützen nach außen hin, während die in Amerika dann doch eher sagen, also ich fühle mich hier so allein, du darfst ruhig ein bisschen mitmachen. Und wenn man da ein bisschen mitmacht beim anderen Fachbereich und die einen dann irgendwie ganz nett finden und dann man auch so ein bisschen nicht nur die dümmsten Fragen gestellt, dann kommt man so langsam rein. Kurz, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt zur Hälfte Kognitionswissenschaftler. Da weiß sowieso niemand, was das ist, was schon mal ein ganz großer Vorteil ist. Das ist immer, das ist als Professor von einem Fach zu sein, wo niemand weiß, was es ist. Das ist das höchste der Gefühle.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
So wie Quantenphysik oder so.
Das ist bei Kognitionswissenschaft, das ist noch verrückter. Da weiß wirklich niemand, was es ist. Das ist großartig. Und genauso fühle ich mich auch an der Uni. Die Uni ist mein Sandkasten. Ich kann da machen, was ich will. Niemand beobachtet mich. Niemand weiß, was ich da mache. Ich mache meine Versuche in meinem Labor. Ich habe ein Labor auch gegründet dann dafür. Das ist ganz großartig. Und meine Universität, zumindest meine derzeitige, heißt Indiana University. Das wird in Deutschland häufig dann auch noch besonders schön ausgesprochen von Menschen, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind. Die sagen dann, jetzt kommt Fritz Breithaupt von der Indiana-Universität. Und dann denke ich mir, das ist das höchste Lebensglück. Wenn man mir das als 5-Jährigen gesagt hätte, ja. du kleiner Fritz, du wirst mal Professor an der Indiana-Universität. Das wäre damals Karl May, Old Shorehand, besser geht's nicht, genau.
Großartig, der Indianer-Prof.
Das darf man alles gar nicht mehr sagen, vorsichtig.
Natürlich nicht.
Nein, das darf man nicht mehr sagen. Aber Fritz, du hattest gerade schon ein bisschen gespoilert. Du hast dich sehr, sehr viel mit Kognitionswissenschaften auseinandergesetzt und du bist bekannt geworden mit dem Buch Die dunkle Seite der Empathie. Jetzt haben wir eben auch ganz kurz im Vorgespräch über unsere Kinder gesprochen und als Eltern wollen wir unseren Kindern beibringen, empathisch zu sein und sich in andere reinzufühlen. Was ist daran dunkel?
Jetzt muss ich aber erstmal bemerken, dass du sofort nach dem schönen Titel Die dunklen Seiten der Empathie, was ist dein nächster Gedanke? Kinder. Da ist irgendwie, hast du da schon eine Verbindung gezogen. Du weißt schon, tief im Inneren weißt du schon, dass da irgendwelche tiefen Zusammenhänge sind. Elternsein ist nicht immer nur einfach und es ist nicht nur Empathie und Liebe. Es ist auch vieles anderes. Nein, um ernsthaft hier zu sein, was mir immer etwas schwer fällt.
Kenne ich. Vor allem, wenn es um Kinder geht. Wir haben inzwischen übrigens ein wunderbares Podcast-Team. Ich weiß gar nicht mehr, Olli, ich habe es aufgehört zu zählen, aber es geht auf die zweistellige Kinderzahl zu. Fritz, du hast, glaube ich, auch mehr als genug. 3.
Ganz ja. Genau.
Wahnsinn. Glückwunsch. Und jetzt die dunkle
Danke.
Seite.
Beileid.
Die dunkle
Beileid.
Seite der Kinder. Darum geht's jetzt.
Die dunklen Nein. Seiten der Kinder. Nein, Gottes Willen. Kinder sind schon ein ungeheures Lebensglück. Das muss man wirklich so sagen. Genau. Und das kann ich besonders gut auch deshalb sagen, weil meine Kinder jetzt alle im Studium sind. Das heißt, ein bisschen Distanz kann man das genießen. Dagegen.
Kosten viel Geld, aber nerven nicht mehr. Das ist doch eine super Zeit.
Ja, das ist großartig, genau. Aber ich glaube, eure Kinder sind noch jünger, da steckt ihr so richtig drin, da habt ihr diese Distanz eben nicht so oft und so. Das ist
sehr wenig Distanz.
Also wirklich, also alle Eltern, harte Arbeit, das ist auch tolle Arbeit, das muss man auch immer wieder sagen. Das ist
unbezahlte Arbeit.
Das auch. Die beste Arbeit ist ja immer unbezahlt. So, Empathie. Ich wünsche allen Menschen Empathie. Ich bin nicht gegen Empathie, das muss ich immer unterscheiden. Also nur, dass etwas dunkle Seiten heißt ja nicht, dass man dagegen sein soll. Nein, im Gegenteil. Empathie macht uns zu Menschen. Wir partizipieren an dem Leben von anderen Menschen. Wir leben mehr als ein Leben. Wir sind berührbar, wir sind verbunden. Das ist ganz großartig. Das ist wirklich eine Errungenschaft von uns, dass wir das entwickelt haben. Wir haben auch nicht nur eine Form von Empathie. Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Formen, die irgendwie zu einem Universum von Empathiefähigkeiten, die da irgendwie dazugehören. Also das emotionale Mitfühlen, das kognitive oder intellektuelle Verstehen der Gefühle eines anderen Menschen, aber auch der Transport in eine fiktive Welt. Transport ist ein technischer Begriff, also das Hineintauchen in eine fremde Welt. Auch das ist etwas wie Empathie. Das ist auch erstmal, da sind sehr viele positive Dinge mit verbunden. Aber es gibt eine Reihe auch von negativen Punkten, über die wir reden sollten. Das eine, Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, immer ist, dass Menschen sich auch in anderen Menschen verlieren können. Sie verlassen sich selber, begeben sich in das Leben eines anderen und können dann ausgebeutet werden. Also in meinem Buch rede ich dann auch vom Stockholm-Syndrom, also diesem Geiselnehmer-Syndrom, wo auch die Geiseln sich ausliefern einem anderen Menschen gegenüber. Und das ist in einem glücklichen und gesunden Verhältnis von Empathie ist das auch ein bisschen Teil davon, dass man sich dem anderen ausliefert. Das kann aber auch außen genutzt werden. Man kann sich da selbst verlieren. Das ist ein Punkt.
Das ist, was mir mit Olli passiert ist. Aber das können wir nochmal im Gespräch vertiefen, das jetzt mit deinem Buch nichts zu tun hat.
Ja, diese Geiselnehmer.
Sehr, sehr spannend. Ich wollte es jetzt nicht hier auf die lächerliche Bahn hier ziehen, aber ich weiß, du magst Humor, deswegen ist denn gibt es denn noch ein weiteres Beispiel, vielleicht aus der aktuelleren Zeitgeschichte, wo du sagst, klassisches Beispiel für Empathie, die schiefgelaufen ist?
Ja, Polarisierung. Das ist jetzt eine andere Schattenseite der Empathie, wo immer wieder angenommen wird, dass Empathie eigentlich sehr gut dafür da ist, Konflikte beizulegen. Also zwei Leute streiten sich und alle sagen, oder es gibt einen Krieg, Israel und Gaza, oder es gibt eine Auseinandersetzung in der Familie. Und dann wird häufig immer angenommen, ach, hätten die Leute mehr Empathie, dann würde das dann dazu nicht kommen. Das ist die Annahme. Ich glaube aber, dass in sehr vielen Fällen der Konfliktbeilegung Empathie eher schädlich ist. Es kommt nämlich zu einem Effekt, dass die Menschen, die beobachten, wie zwei andere sich streiten, das beobachten sich meistens sehr schnell und intuitiv für die eine oder die andere Seite erstmal entscheiden. Nur so ein bisschen, so vorab entscheiden. Die nehmen die Perspektive ein der einen Seite und sehen, ah ja, das passiert jetzt mit den einen da. Oder stellen uns mal vor, ein Pärchen in der Bar streitet sich und man guckt sich das an und sieht das jetzt aus ihrer Perspektive. Und dann guckt man sich diesen Typen an und der sieht dann aus wie einer von uns dreien und sagt mir, oh, grauenhaft, der ist völlig, völlig unannehmbar. Dann fängt man aus.
Speak for yourself.
Sorry. Aber genau. Aber dann sieht man aus dieser Perspektive schon mal den anderen Menschen, der wird dann schon mal ein bisschen negativer dargestellt. Man dämonisiert dann den. Das heißt, gerade weil man sich empathisch schon mal auf den einen eingelassen hat, fängt man dann an, dieses Wertemuster von dem mit zu übernehmen und verteufelt den anderen. Das führt dann dazu, dass diese erste schnelle, kurze Parteinahme oder dieses Perspektiveinnahmen bestätigt wird. Ah, Ich habe mich also für die richtige Seite entschieden, denn der andere, das ist ja so ein Idiot, wie wir drei jetzt das hier sind. Und für die sind wir ja nicht. Und dann vertieft sich plötzlich dieses Muster des Streites oder des Auseinanderfallens, der Polarisierung.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ja, da muss ich einmal fragen, Fritz. Aber es geht doch gar nicht. Also, was empfiehlst du denn in dem Fall? Weil so richtig ohne Empathie kann man ja auch nicht durchs Leben schreiten.
Ganz, ganz richtig. Ich bin ja für Empathie. Das muss ich wirklich immer wieder sehr deutlich betonen. Aber wenn man einmal so einen Konflikt hat, dann kommen die Leute, werden da häufig sehr stark emotional reingezogen. Mhm. Und dann weitet sich plötzlich so das Kampfgebiet oder das Streitgebiet aus, auch in die Leute, die das beobachten. Oder der Konflikt kann nicht mehr beigelegt werden. Da sind, glaube ich, sehr nüchterne Herangehensweisen sehr hilfreich. Weil man einfach sagt, okay, unser gemeinsames Ziel ist jetzt, also ein gemeinsames Ziel finden ist, wir müssen eigentlich über diesen Konflikt hinwegkommen. Wie machen wir das? Und dann gibt es ja, da gibt es auch durchaus verschiedene Strategien. Also in Südafrika haben sie ja dieses Verfahren benutzt, in dem Truth and Reconciliation wird das immer genannt, wo die gesagt haben, okay, wir wollen weiterkommen, wir wollen als Land weiterkommen. Jeder muss jetzt bekennen, was er Schlimmes gemacht hat. Und dafür verpflichten wir uns juristisch gesehen, dass wir jemanden dann nicht mehr belangen. Und auch die Opfer, auch die dürfen alles erzählen, was ihnen Schreckliches passiert ist. Wir sorgen oft dafür, dass die Täter das hören müssen. Aber das Ziel ist, dass wir dann einfach nur weitermachen. Es ist nicht, dass wir die Empathie für die Täter haben, dass wir sie jetzt alle verstehen, sondern einfach nur, wir wollen wissen, was passiert ist. Und dann sagen wir, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Das ist, glaube ich, in manchen Fällen nicht das Dümmste. Denn wenn man darauf zielt, dass die alle sich jetzt miteinander auskommen, wenn die Emotionen dann wieder hochkommen, dann kommt dann trotzdem wieder irgendwie das falsche Gefühl mit hoch. Und dann da würde ich sagen, in dem Falle, wenig Empathie ist gut.
Also mich erinnert das an ein Gespräch, was ich gerade hatte mit einem Fabrikleiter aus einer großen internationalen Firma. Wir mit unserer kleinen Firma Remote Daily, wir hosten ja Live-Formate mit Organisationen auf der ganzen Welt. Und eins ist für diese Firma, und der hat erzählt, dass er als Teamlead, er hat einen italienischen und einen chinesischen Ingenieur in seinem Team gehabt, das Team so aus der ganzen Welt. So. Und er hat gesagt, du hast jetzt als Führungskraft, hast du jetzt die Möglichkeit, dass du in so einem Team ordentlich Konflikt reinbringst, in so einem Team, wo sehr, sehr viele Unterschiede existieren, in denen du diese Unterschiede ja so vor dich hin wabbeln lässt, oder du arbeitest die Gemeinsamkeiten raus. Und er hat gesagt, es geht ja eben nicht um Empathie, dass ich jetzt als italienischer Ingenieur genau verstehe, was im Leben von meinem chinesischen Kollegen vorgeht, sondern es geht darum, dass beide verstehen, dass sie Ingenieure sind und dass sie da sehr, sehr viel miteinander gemeinsam haben. Ist das so ein bisschen eine Metapher für, wo du sagst, dass da liegt eigentlich die Lösung? Nicht, dass man sich hundertprozentig emotional mit jemandem verbündet, sondern dass man eher guckt zwischen zwei Parteien, wo sind die gemeinsamen, wo ist eigentlich noch die gemeinsame Grundlage?
Ja, wenn man tatsächlich einen Konflikt hat, dann würde ich sagen, genau, dann wäre das genau die Strategie, dass man sagt, okay, wir besinnen uns auf irgendein gemeinsames Ziel und irgendetwas, wo wir uns einig sind. Und das ist meistens doch sehr weitreichend immer da. In einer Firma gibt es dann doch das gemeinsame Ziel. Wir sind Ingenieure, wir wollen da irgendwie eine bestimmte Lösung für ein Problem finden. Oder auch in Südafrika haben sie gesagt, okay, wir wollen ein funktionierendes Land haben, in dem wir unsere Kinder auch mal großziehen können. Das ist dann doch irgendwie ein gemeinsames Ziel, mit dem alle irgendwie, auf das sie sich einigen können. In einer Firma kommt das schon nochmal dazu, da kann man aber auch sagen, okay, da kann man auch, wenn da nicht ein Konflikt am Anfang ist, dann kann man sagen, da kann Empathie schon viel Positives tun. Es hat sich da sehr viel verschoben in der Leadership-Kultur von Firmen. So bis vor einigen Jahren, eigentlich 10 Jahren, wurde Empathie völlig unterschätzt. Da hieß es also, der empathische Führer ist eigentlich ein Versager, denn der kann die schwachen Leute nicht rügen oder rausschmeißen, also high and fire. Also der wird Verlust machen.
Ist für die zu Firma. Weich.
Ist zu weich, so ein Weichei halt, genau. Inzwischen hat sich herausgestellt, jetzt ist es auch so, Fachkräfte in vielen Firmen sind schwer zu kriegen. Die, jetzt haben die Leute ein bisschen nachgerechnet, also rein nur mathematisch haben sie plötzlich gemerkt, wenn man einen empathischen Chef hat, dann bleiben die Leute lieber da, die sind auch kreativer, die trauen sich mehr, ihre eigenen Ideen einzubringen, die sind froher in der Firma, werden weniger krank und so weiter. Und vor allem, die hauen nicht ab. Denn Leute einzustellen ist sehr teuer. Wer in so einer Firma war, wo viele Leute kommen und gehen die ganze Zeit, weiß, wie verschleißend das ist. Nicht nur für die Human Resource Abteilung, die die Leute einstellt, auch für die Einarbeitung, das neue Team und so weiter. So dass im Nachhinein jetzt raus, also dass jetzt eigentlich sehr viel häufiger die These vertreten wird, dass gerade die empathischen Leader, also die auch so ein Umfeld erzeugen, wo alle aufeinander eingehen und man sagt, okay, irgendwas ist hier los. Was ist mit dir los und so weiter, dass das inzwischen so der Gewinnbringer ist. Also auf der Ebene geht Empathie schon im positiven Sinne. Olli will was sagen.
Ja, ich hab eine wichtige Frage. Jetzt sind wir ja deutsch-amerikanischer Podcast und jetzt gibt's ja auch so zwei Seiten, sag ich mal. Es gibt den mit einer Identifikationsfigur, Donald Trump, auf der einen Seite die USA, die bestimmte Position bezieht. Ja, nehmen wir mal das Thema Tariff, Zoll, ja. Und dann nehmen wir mal Deutschland und nehmen wir da mal den Friedrich Merz, jetzt gerade frisch gewählt, hat auch eine gewisse Position. Wie gehst du denn mit diesen zwei Kontrahenten oder sag ich mal mit diesen zwei Streithähnen um? Welcher Strategie begegnest du denen? Weil kannst du da frei von Empathie auf diese Diskussion blicken?
Also ich kann sicherlich nicht frei von Empathie auf diese Diskussionen gucken. Was ich natürlich als Empathieforscher tue, ist, ich beobachte meine Empathie gleichzeitig. Ich finde das sehr interessant zu sehen, wie und wann ich mich auf jemand einlasse. Und gerade Politiker sind da besonders spannend. Mein großes Modell der Empathie besteht auch ganz wesentlich daraus, dass wir alle sehr empathische Wesen sind. Jeder, und zwar wirklich jeder, hat mehrere Formen der Empathie, die irgendwie zugänglich sind. Es gibt dann individuelle Unterschiede und so weiter, aber eigentlich können wir das. Aber gerade weil wir so viel Empathie haben, blockieren wir sie auch in manchen Punkten oder kanalisieren sie, steuern sie auf bestimmte Formen zu. Das ist wiederum etwas, was Politiker natürlich lernen, auch auszunutzen. Also ein guter Politiker muss ja quasi Empathie erzeugen oder auf sich irgendwie zusteuern können. Und das tun sie mit unterschiedlichen Strategien. Donald Trump, also eine seiner vielen Strategien, besteht auch daran, dass er sagt, ich bin der eine gegen alle anderen. Also ich werde etwas tun. Also er markiert die starke Position, den starken Mann, den Hollywood hält, der Lone Cowboy at the Border, die er jetzt zumacht und solche Sachen. Und das ist auf gewisse Weise, das funktioniert auch. Das kann, also dieses Bild, dass da einer was macht und keine andere was vorher gemacht hat, das zieht an. Auch jetzt, also gut, jetzt ist er in der zweiten Amtszeit gewählt. Wir sind jetzt ungefähr so bei 100 Tagen gerade. Da hat er ein ungeheures Programm vorgelegt. Das schreckt manche Menschen natürlich sehr, sehr ab, weil sehr viele Sachen kaputt macht. Aber andererseits sind auch einige Menschen davon sehr imponiert, weil er etwas tut. Endlich passiert etwas. Also da kann man sehen, wie das dann auf verschiedene Menschen unterschiedlich wirkt. Christian Merz, Empathie. Empathie ist bisher nicht seine Stärke, würde ich sagen. Also bei Donald Trump ist es auch eher so, der macht, also worum es mir geht, er steuert Empathie auf sich zu. Auch mit seinen sehr waghalsigen Aussagen, dass jetzt Grönland und den Panama-Kanal wieder sich einverleiben wollen und solche Sachen. Das ist auch anziehend, weil da irgendwie eine neue Zukunft plötzlich möglich ist. Da passiert etwas, was wir uns gar nicht vorgestellt haben. Bei Merz, da muss man sehen, da würde ich jetzt mal sagen, dass jetzt, wo er Kanzler geworden ist, da wird es wahrscheinlich einen Sprung in irgendwie geben. Und zwar auch einen Sprung in unserer Wahrnehmung, wie wir ihn beobachten oder zumindest wie ich ihn beobachte. So als wie er sehr langsam, aber mit sehr zäher Widerstandskraft sich einfach alle Stürme ausgehalten hat in der CDU und über 20 Jahre da so langsam nach oben gekommen ist. Das war ja durchaus mitzuverfolgen über die Jahrzehnte, wo er nie als Gewinnertyp dastand. ganz anders als Trump, der sich immer als Gewinnertyp präsentiert. Er ist der Durchhalter. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kommt er aus dieser Rolle raus? Kann er jetzt auch zum einigen Menschen werden? Kann er uns durch Vision mitreißen? Da würde ich einfach mal sagen, gut, das ist jetzt, wir nehmen das hier gerade auf. Das ist, glaube ich, der zweite Tag seines Kanzlerdaseins. Da warte ich jetzt erstmal. Ich habe zwar Vorstellungen, wie es bisher war. Ich muss jetzt aber hoffen, dass das funktioniert. Und das sage ich auch bei Donald Trump. Ich muss auch letztlich hoffen, dass das funktioniert und dass es gute Ergebnisse hat. Egal, wie ich dazu persönlich stehe. Und das sehe ich jetzt auch so bei Merz so. Also, wie immer ich dazu persönlich stehe, jetzt müssen wir ihm hoffen. Und es kann sein, dass er als Kanzler plötzlich eine ganz andere Figur macht.
Aber es gibt jetzt keine Strategie von dir, weil du redest ja auch von der dunklen Seite der Empathie. Und durch Empathie schlagen wir Partei oder sind wir parteiisch mit einer Position. So wie ich deine Bücher und deine Forschung verstanden habe, ist das ja gerade das Dunkle daran, dass wir schnell mit starken Persönlichkeiten, die bestimmte Narrative bedienen, dass wir empathisch mit denen sind und dann eine bestimmte Position beziehen, eine bestimmte Partei ergreifen mit diesen Personen. Aber du hast jetzt für dich keine Strategie, wie du das vom Seitenrand betrachtest und versuchst dir beide Seiten erstmal anzuhören und dann erst eine Position zu beziehen. Also ich versuch's zu verstehen, was ist,
ja.
Wie macht der Forscher, der daran forscht, wie macht der seine
also,
Position?
Wenn ich ein Richter wäre, dann müsste ich vielleicht versuchen, das so anzugehen, wie du das gerade beschrieben hast, Olli. Dass ich erstmal so, okay, versuche erstmal mich ganz empathisch rauszublenden. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich versuche den Sog zu finden, mit dem eigentlich jeder Mensch mich auch empathisch anzieht. Ich finde Menschen ungeheuer spannend. Jeder Mensch funktioniert auch anders und so. Und jeder ist auch irgendwie anziehend, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und bei Donald Trump kann ich das mich da hineinversetzen. Ich kann schon sehen, wie das funktionieren kann unter bestimmten Umständen. Was ich mache, ich lasse mich darauf ein und dann beobachte ich das und dann ziehe ich mich natürlich auch ein bisschen zurück. Also insofern ist das so, ich mache mit.
Obwohl du weißt, dass er ein Meister der Manipulation von Empathie ist.
Wir sind aber ganz viele Menschen, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Natürlich, ja, natürlich. Aber ich bin sozusagen so, also mein Trick ist eben nicht, oder meine Masche ist dann nicht, dass ich von vornherein das einfach nur abschotte und sage, um Gottes Willen, nein, ich mache es mal mit. Denn dann kann ich dann mir selber auch fühlen, was dann passiert. Das ist viel spannender. Aber ich habe dann so meine Strategien, dass ich mich auch wieder rausziehe oder sowas. Dass ich mich jetzt auch, das können auch alle Menschen, dass man dann doch sich auch willentlich jetzt mal sagt, nee, stopp jetzt. Jetzt nehme ich mal die andere Perspektive ein. Das muss man üben. Auch das ist nicht ganz einfach. Das funktioniert auch nicht sofort, aber das geht auf jeden Fall.
Fritz, ich muss einmal ganz kurz, weil Felix hat jetzt gerade fast 5 Minuten nichts gesagt. Das ist, ich muss jetzt mal hier ganz kurz die Glocke. Das beunruhigt mich. Das gab's noch nie in diesem Podcast. Auch diese Premiere durfte ich mal erleben. Felix, bist du eingeschlafen oder warst du so gut unterhalten, dass du uns so zuhören könntest? Was ist los?
Beunruhigt dich. Nee, ich hab eine Meldung bekommen, dass 90% der Hörer sich verabschiedet haben über die letzten 5 Minuten und hab darüber nachgedacht.
Du bist also doch ein Empathiker.
Ich wollte eigentlich fragen, Fritz, wenn man diesen Vergleich aufziehen darf, welche der beiden Kulturen, die du sehr gut kennst, ist die empathischere, die amerikanische oder die deutsche?
Ich glaube, beide benutzen verschiedene Empathieformen, so als sehr dominante Form. Insofern ist es nicht eine Schwarz-Weiß-Abwägung oder Plus-Minus-Abwägung. In Amerika, und das ist auch jetzt, wir reden hier von den ersten 100 Tagen der zweiten Amtszeit von Donald Trump, auch jetzt deutlich, im Alter können die Amerikaner sehr gut miteinander. Die sind, und zwar auch emotional, lassen sie sich sehr schnell aufeinander ein. Ich habe herzliche Gespräche am Flughafen jetzt gerade wieder gehabt und auch überall so. Das Thema Politik wird derzeit ausgelassen im öffentlichen Diskurs und das können die Amerikaner. Die können irgendwie reich und arm und so weiter und alle können irgendwie doch das miteinander. Die sind auf dieser emotionalen, schnellen Ebene einfach da. Und das ist nicht oberflächlich, das funktioniert. Das muss man schon einfach so sagen. Was die Deutschen wiederum können und was sie sehr stark haben, ist dieses etwas beobachtendere, etwas Kognitiveres, Empathischere, dass sie mitdenken, den anderen verstehen, aber auch dann so im Geiste dann so mitverfolgen. Man trifft den dann auch irgendwie einen Monat später wieder und dann wissen die noch, wie man sich letztes Mal gefühlt hat und so weiter. Also das ist schon so ein bisschen intellektueller, bisschen gezielter auf bestimmte Menschen, aber dann aber auch sehr ernsthaft.
Bisschen unfreundlicher.
Gar nicht unfreundlich. Ja, natürlich, ist gut. Sehr häufig wird das dann zum Vorwurf. Also, ja, vor einem Monat hast du mir auch kein Kompliment gemacht und jetzt schon wieder nicht. Was ist los mit dir? Genau. Also, nein.
Ich sag das, weil ich oft schon, wenn wir Besuch haben so aus Deutschland, da kommt, die sind immer so oberflächlich, die Amerikaner, dann sage ich. Gegenargument?
Ja.
Diese Freundlichkeit ist toll, das ist Höflichkeit, das ist respektvoll. Und die Unfreundlichkeit, die einem vielleicht in deutschen Gefilden manchmal begegnet im Alltag, das ist die eigentliche Oberflächlichkeit.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, genau so. Also sagen wir es mal so, im Zweifelsfall bewege ich mich lieber in dem Land, wo die Leute einfach nur schnell freundlich sind, als dass sie miescremig irgendwie einem gleich irgendwie einen Vorwurf machen, wenn man irgendwie in ein Zimmer reinkommt. Genau.
Und die persönliche Umsetzung dieser Empathie, das wollte ich dich auch noch fragen. Wie gelingt dir das? Also, wann hattest du zuletzt eine Situation, wo du dachtest, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht reinrutsche in eine gefährliche Form der Empathie? Also mir geht das zum Beispiel bei meinen Kindern, glaube ich, sehr oft so, wenn die streiten, weil ich dann für ein Kind tendiere, Partei zu ergreifen und das andere dann bashe sozusagen, obwohl das eigentlich nicht die richtige Strategie sein könnte, laut deines Buches.
Genau, wenn die Eltern sich dann sofort einmischen und so weiter und das schlichten, dann erstens lernen die selber nicht, den Streit zu schlichten, und dann lernen die auch zu schnell, dich zu manipulieren, dass du dann irgendwie für den einen oder die andere jeweils Partei ergreifst.
Aber ich wollte ja eigentlich fragen, wie du das machst, wenn du in so eine Situation reinkommst, wo du sagst, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zum Opfer meiner eigenen Forschung werde.
Erstmal glaube ich nicht, dass ich als Forscher immun bin von den vielen dunklen Schattenseiten da. Warum schreibe ich über sowas? Weil ich die erstmal nachvollziehen kann. Die sind mir auch erstmal nicht ganz fremd. Ich glaube, alle diese oder fast alle diese Formen, über die ich da schreibe, von diesen dunklen Seiten der Empathie, vom Vampirismus bis zur falschen Empathie, das kann ich auch irgendwie. Das habe ich auch an mir erlebt irgendwie. Oder kann ich zumindest nachvollziehen noch. Insofern bin ich sicherlich nicht der ideale Mensch, um hier allen Leuten zu raten, wie macht man das jetzt oder so. Ich glaube aber, dass man sehr viel schon dadurch gewinnt, dass man das erstmal nur beobachtet an sich. Alleine, was du gerade beschrieben hast, Felix, wie du Partei ergreifst sehr schnell. Du siehst den Streit der Kinder und du ergreifst sehr schnell Partei. Wenn du das einmal an dir beobachtet hast, dann wirst du beim nächsten Mal etwas langsamer sein und ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist eigentlich schon mal erstmal sehr viel. Und Wir sind eigentlich gar nicht so gewohnt, unsere Empathie zu beobachten. Und das ist auch schon mal etwas, wo ich sagen würde, jeder Mensch, jeder unserer Hörer hier sollte mal überlegen, worauf springe ich denn eigentlich an? Wann lasse ich mich plötzlich auf einen Menschen ein? Das kann man auch, wenn man irgendwie einen schönen Film guckt, sehen. Die Filme sind natürlich auch Empathiesteuerung. Da gibt's immer viele Angebote und plötzlich gibt's Szenen, die uns reinhauen. Aber das ist auch bei jedem von uns verschieden. Wir suchen uns ja auch verschiedene Filme aus und so. Und das, oder auch im realen Leben irgendwie zu sehen, wann plötzlich sage ich, oh, da bin ich jetzt plötzlich richtig drin. Und wenn man das an sich beobachtet, dann kann man erstmal sehen, hier lasse ich mich drauf ein und hier nicht. Manche Menschen haben zum Beispiel Angst vor Verpflichtung. Freund wird ernsthaft krank. Ernsthaft krank. Und dann ist es so, das ist so ein Entscheidungsmoment, wenn man sich da jetzt drauf einlässt, dann ist man natürlich auch in der Pflicht. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, mal einmal kommen und dann besucht man den nicht wieder. Aber das ist dann auch Druck. Und da muss man sich darauf auch einlassen, drauf. Und da können Leute sich beobachten. Wer dann plötzlich Angst hat und dann wegläuft, das ist vielleicht etwas, wo man auch drüber nachdenken sollte. Ach, Moment mal. Vielleicht ist Freundschaft auch mit bestimmten Erwartungen verbunden, die ich eigentlich auch an mich stellen muss. Also einfach erstmal beobachten. Was tue ich intuitiv? Man kann sich auch hier noch eine andere Strategie, also insofern, es gibt schon Strategien, ich benutze schon eine ganze Reihe von denen. Manchmal, wenn eine Situation verfahren ist, das kann in der Firma sein, auch im Kurs. Ich bin ja Professor, ich habe da unsere Kurse. Meistens läuft es, manchmal läuft irgendwas nicht. Oder in der Familie mit Freunden. Plötzlich einfach sagen, oh, benutz mal Empathie. Oder benutz mal eine andere Form von Empathie. Statt emotionales Widerspiegeln der Emotionen, versetz dich in den anderen Menschen rein. Oder einfach mal, erlaub dir einfach mal die Emotionen des anderen Menschen einfach nur aufzunehmen. Nicht zu kommentieren, nicht so sofort zu kognitiv zu regulieren, sondern sagen, nee, ich fühle das jetzt auch einfach mal, was du hast. Manchmal ist das toll, wenn ein Freund oder eine Freundin so etwas ganz Schlimmes passiert und die ist einfach nur wütend und man fragt sich, ja, war das wirklich so? Und man will jetzt intellektuelle Fragen stellen, das hilft ja vielleicht gerade gar nicht. Die will erstmal nur, dass man genau das auch so fühlt. Das ist ja schrecklich, was dir da passiert oder so unfair und so weiter. Und einfach dieses gemeinsame Mitfühlen, plötzlich passiert da was. Manchmal kann man merken, sehen an sich, ich mache das jetzt mal, ich lasse mich da drauf ein und dann geht das auch. Also wir können Empathie, und zwar sehr viele Formen von Empathie, alle sogar, willentlich einstellen. Oder auch abstellen ist etwas schwieriger willentlich, aber einstellen können wir sie auf jeden Fall.
Ich würde an der Stelle gerne einen Schnitt machen zu deinem neuen Buch. Olli, du bist dran.
Ja, wir wollen vor allem über dein neuestes Buch sprechen. Das narrative Gehirn, so sagst du. Mit einfachen Worten, worum geht es da?
Es geht um das narrative Denken. Das heißt, wie wir in kleinen Geschichtchen denken. Die große Idee ist ganz, ganz einfach. Als Menschen können wir etwas ganz Großartiges. Wir können unsere Erfahrung miteinander teilen. Was dir da in Portugal jetzt passiert, Olli, oder was Felix in New York gerade macht, wenn er uns das irgendwie erzählt und verklickt, was da passiert ist, dann laufen wir da selber ja auch mit irgendwie durch. Wir können uns jetzt vorstellen, wir laufen auch so narrativ hindurch. Wir machen dann diese Erfahrung auch. Wir wissen nicht nur einfach informativ, dass da irgendwelche Palmen in Portugal stehen, sondern wir machen das mit. Und das ist das, was mich interessiert. Wie funktioniert das? Wie schaffen wir das, von einem eine Erfahrung zum anderen rüber zu transportieren? Und die einfache Antwort darauf ist, dass wir das machen, indem wir uns Geschichten erzählen. Jemand erzählt uns, das ist mir gestern passiert oder hier habe ich mir was ausgedacht und wir können uns das alle vorstellen. Das ist ein ungeheures, eine großartige Leistung von uns, dass wir dadurch gemeinsame Erfahrungen erzeugen und Erfahrungen erteilen. Das ist erstmal diese große Leistung und Errungenschaft der Menschen, die mich einfach begeistert und mich interessiert. So, jetzt bin ich Wissenschaftler und jetzt will ich wissen, wie funktioniert das? Wie schaffen wir das? Was für Geschichten müssen wir erzählen, wie wir das machen? Was gehört dazu und was gehört vielleicht dann doch auch nicht so dazu? Was ist nicht so wichtig dabei? Muss es dann immer ein riesiger Roman sein oder kann es auch mal eine ganz kleine Episode sein und so? Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe auch eine ganze Reihe von Versuchen gemacht. Das ist dann in meinem kognitionswissenschaftlichen Labor. Wir haben zum Beispiel stille Postspiele gespielt mit zigtausenden von Menschen. Das ist nicht übertrieben, wo wir immer wieder Geschichten nacherzählen lassen haben. Also dann meistens so in 3-4 Runden nacheinander. Also Felix erzählt die Geschichte zu Fritz, zu mir jetzt und ich erzähle sie dann zu Olli und Olli schreibt sie dann auf oder gibt sie noch einmal weiter und dann sehen wir, was sich dabei verändert hat, wie jeder das verändert hat. Und dabei wollten wir sehen, was ist des Pudels Kern? Was bleibt bei Geschichten eigentlich hängen und was nicht? Es hat sich herausgestellt, was ganz, ganz wesentlich ist und das war Wissenschaft, ich glaube, fast jeder Hörer könnte das wahrscheinlich raten. Und trotzdem haben die Wissenschaftler das vorher noch nicht so nie auf den Punkt gebracht. Es sind nämlich die Emotionen, die hängen bleiben. Vorher hieß es immer, es geht um kausale Strukturen, warum wir was machen. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist nicht richtig. Was richtig wichtig ist, ist das emotionale Ende der Geschichte. Wie sich die Situation am Ende anfühlt, wie peinlich das ist, was da jemandem passiert ist. Also so, oder wie, in welchem Maße es überraschend ist oder in welchem Maße es traurig ist. All diese die Dinge, die werden weitergegeben und die bleiben, werden unverändert weitergegeben. Was aber passiert, verändert sich.
Ich mache das immer so, dass ich, und ich glaube genau aus diesem Grund, jetzt weiß ich das auch, ich erfinde immer Sachen dazu. Also ich erzähle die, aber um das Ende der Geschichte noch emotionaler erzählen zu können. Also ich baue da noch mal hier und da was ein. Das ist, liegt mir, glaube ich, auch. Ich arbeite noch nebenbei, ich arbeite hauptberuflich in der Agentur und erzähle dort Geschichten, ja, für Brands, für verschiedene. Ich liebe das.
Und du bist Rheinländer, auch nicht vergessen.
Ich bin Rheinländer, ja, aber also meine Freunde wissen das auch bei mir, muss man immer noch mal 10%, vielleicht sogar manchmal sogar, manche sagen sogar 40% abziehen von der Geschichte. Aber ich glaube, ich mache das wirklich, um einfach das Ergebnis der Geschichte und die Moral der Geschichte einfach doch viel deutlicher zu markieren, zu erzählen. Das ist, jetzt gerade habe ich es verstanden, warum ich das mache. Und liebe Freunde da draußen, jetzt wisst ihr auch, warum ich hier und da mal was noch dazu dichte und entdecke.
Ja. Und das ist gut. Das ist genau das. Also, denn was wir von der Geschichte jeweils mitnehmen, ist dann dieses, du sagst moralische, ich würde eher emotionale Ende, das nehmen wir als Belohnung mit. Also es sind ja auch, meistens hat man bei sowas dann doch irgendwie auch ein gutes Ende, ein Happy End. Wir nehmen dann diese Begeisterung davon mit. Es kann ja auch manchmal, gut, Happy End kann ja sehr Verschiedenes sein. Es kann der Triumph des Helden sein, das kann das Paar sein, was es endlich schafft, zusammenzukommen oder eine Aufgabe, die gelöst ist. Es kann sein, dass ein Rätsel entfällt oder dass die Bösewichte bestraft werden. Auch das ist ja ein gutes, klassisches Ende. Das nehmen wir mit. Und das wirft uns das Ende damit auch, diese kleine Geschichte. Damit können wir auch aus der Geschichte wieder aussteigen. Das ist das Endsignal. Wir sind jetzt beim Ende der Geschichte gekommen, genau wie so du deine Geschichten dann steigerst zum Ende hin. Aber das ist jetzt der Endpunkt, der ist dann klar markiert wie der Vorhang. Jetzt ist es zu Ende. Wir machen mit was anderem weiter oder wir nehmen das jetzt in den Alltag wieder raus und haben aber vielleicht so ein gewisses positives Gefühl daraus, was wir dann noch irgendwie mitnehmen. Das ist genau, wie diese Narrationen funktionieren, glaube ich.
Erinnert mich, Olli, an eine ganz tolle Podcast-Folge auch mit dem Eigentümer des größten Krimi- und ja, Mystery-Buchladens hier in New York, den ich gefragt habe, der seit als Kind ausgewandert ist in die USA und gar kein Deutsch mehr spricht, aber den ich gefragt habe, warum gucken denn die Deutschen jeden Sonntag diesen Tatort? Und da hat er gesagt, weil jede Cop-Series oder jeder Cop-Krimi endet mit der Bestätigung, dass ich in einem sicheren Land mit Authorities lebe, die mich beschützen. Also Polizei, mein Freund und Helfer. Jeden Sonntag hole ich mir wieder die Bestätigung ab aus der Geschichte. Das System, in dem ich mich aufhalte, funktioniert. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Und ja, das ist so wichtig für mich, dass ich mir das jeden Sonntag wieder und wieder und wieder reinziehe. Das ist verrückt. Ja. Aber anscheinend, wie du erforscht hast, funktioniert total super.
Ja, das funktioniert super. Ich würde trotzdem, gerade jetzt bei diesen Geschichten, ich würde trotzdem jetzt auch ein zweites Element einfügen. Ja, stimmt. Am Ende stellen wir fest, wir leben in einem Polizeistaat, alles ist gut. Aber in der Mitte, wir sind ja in Geschichten eigentlich immer in der Mitte. Während da was passiert, wissen wir ja nicht genau, was da passiert. Und da werden ja auch bei Tatort oder Krimis auch so dunkle Möglichkeiten tauchen immer wiederum auf. So Verschwörungstheorien, wer das alles sein kann. Wir wissen ja noch nicht, wer es war und so. Und auch dieses Zulassen von vielen Möglichkeiten und auch vielen dunklen Möglichkeiten, also der unbekannte Kriminelle ist ja viel schlimmer als der bekannte Kriminelle dann, das ist auch sehr reizvoll noch. Also es kommen eigentlich zwar beide Seiten zusammen bei diesen Krimis, das gute Ende, die Gewissheit, aber das Zulassen von dieser, ich nenne das ganz technisch gesehen, Multiversionalität und eben auch dieser dunklen Möglichkeiten, die dann zumindest in einem auftauchen, okay, diese Kreativität dabei. Das kommt, glaube ich, auch nochmal dazu. Ich glaube, das gehört auch nochmal dazu, diesem Ritual dazu.
Und das bringt uns natürlich zu deinem Wikipedia-Eintrag, den ich gelesen habe und aufgemacht habe und wo in so ganz am Anfang steht, verbrachte seine Kindheit in Hamburg und dann kommt's. Nach dem Tod der Mutter erfuhr er aus Aufzeichnungen, dass der Vater gezielt vom KGB ermordet worden sei, weil er als westdeutscher Diplomat wichtige Dokumente von internationaler Bedeutung für den Kalten Krieg erhalten hatte. Und ich habe diesen Satz jetzt schon, weiß ich nicht, 4 oder 5 Mal gelesen, weil das ist ja ein Plot für, also ich weiß nicht, wie viele Serien oder Hollywood-Filme allein in diesem Satz stecken, aber das ist eine wahre Geschichte, die in deinem Leben eine große Rolle spielt. Wie häufig erzählst du diese Geschichte?
Also ich weiß, also sagen wir es mal so, ich weiß das ja selber erst seit kurzem. Ich habe auch diesen Satz in Wikipedia nicht selber geschrieben. Das muss, also ich Das haben andere Leute geschrieben, diese Seite. Das taucht in meinem Buch aber auf, weil es in der Tat so war, dass sich während ich dieses Buch geschrieben habe, ist meine Mutter gestorben. Und dadurch sind bestimmte Dinge, war vor wenigen Jahren, dadurch sind Dinge in den Anschluss gekommen, die sehr deutlich darauf hingewiesen haben, dass mein Vater, der gestorben war, als ich 10 war und meine Schwester 4, wahrscheinlich ermordet worden ist, höchstwahrscheinlich. Und das war damals als ein Unfall eingestuft worden, wobei es natürlich sonderbare Momente dabei gab, aber die hat unsere Mutter uns Kindern gegenüber runtergespielt oder sowas. Das heißt, wir wussten davon nichts und so, und dann gab es aber plötzlich doch sehr deutliche, eigentlich doch ausgesprochen sichere Hinweise darauf hin, dass das tatsächlich ein Mord war. So, jetzt kommen da zwei Sachen zusammen für mich. Das erste ist natürlich, ja gut, ich muss da immer noch mehr Dinge dazu rausfinden. Ein paar Sachen habe ich jetzt davon, ein paar andere Sachen weiß ich noch nicht. Das Ganze ist eine wilde Geschichte aus dem Kalten Krieg. Mein Vater war eben Diplomat, hat für den Verteidigungsminister gearbeitet. Also Westdeutschland, ganz wichtig hier. Deshalb durften wir auch nie in den Osten und so weiter. Und hatte dann auch Zugang zu bestimmten Dokumenten. Und ihm wurde dann auch diese Dokumente, die hatte er dann, die sind dann verschwunden, als er ermordet wurde. Da ging es wahrscheinlich um NATO-Dinge. Westdeutschland war ja das schwache Glied so in der NATO, weil wir wenig Gegenabwehr gemacht haben. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch im Nachhinein, dass wir in meiner Kindheit häufig Spione um uns drum hatten. Es gab bei uns im Haus häufige Einbrüche und sowas, und meine Eltern haben dann immer gesagt, ja, okay, ich habe das für normal gehalten, dass im Haus dauernd eingebrochen wird oder sowas. Also ich dachte nicht, dass wir in einem Polizeistaat leben, und dann habe ich erst kapiert, dass bei uns das sehr aus bestimmten Gründen sehr viel häufiger war als bei anderen Menschen. Und wir hatten auch Nachbarn, die anscheinend Spione waren und solche Dinge. Das ist schon erstmal so eine krasse Revision irgendwie der eigenen Kindheit. Und das ist jetzt schon der zweite Punkt eigentlich, nicht nur zu wissen, was da passiert ist, auch zu sagen, plötzlich verändert sich da auch meine Sicht der Kindheit. Ich dachte, mein Vater ist gestorben, weil es einen Unfall gegeben hatte. Und plötzlich merke ich, oh, möglicherweise war das doch etwas ganz anderes. Und das hat mich zu sehr vielen Dingen bewegt. Also ich habe zum Beispiel über meine Mutter nachgedacht, die uns als Kinder das sehr weit weg von sich geschoben hat. Die wollte anscheinend nicht, dass wir mit dieser Vorstellung aufwachsen, dass es schreckliche Menschen gibt, dass wir etwa Russenhasser werden oder sowas. Sondern sagen, nee, Unfall, und der war leichtsinnig, der Vater. Also insofern, das ist schon mal erstmal interessant. Also wie dass meine Mutter das wichtig fand, um es ein bisschen davor zu schützen. Das fand ich sehr liebevoll dann auch wiederum. Aber natürlich frage ich mich jetzt auch, was bedeutet das jetzt auch wiederum für mich irgendwie? Es ist natürlich auch, das war für mich das prägende Ereignis meines Lebens. Also zumindest des frühen Lebens, dass plötzlich, als ich 10 Jahre alt war, mein Vater verschwunden ist. Also er war einfach, der war dann tot. Und das war meine Mutter ist eine jahrelange Depression gestürzt. Die hat nicht wieder geheiratet. Die hat das, glaube ich, nur überlebt, weil sie 2 Kinder hatte, die sie irgendwie dann doch durchbringen wollte und musste. Und das waren sehr schwierige Jahre dann auch. Finanziell gesehen waren wir, weil mein Vater eben für die Regierung gearbeitet hat, abgesichert. Das war ein großartiges Geschenk des deutschen Wohlfahrtssystems. Aber in allen Beziehungen, es war dann so, ich konnte auch jahrelang da nicht drüber reden und solche Sachen, wenn andere, auch die Kinder um mich rum, das habe ich jetzt erst erfahren, die anderen Kinder um mich rum, da gab es ein Gerücht, dass mein Vater Selbstmord begangen hätte. Das habe ich jetzt im Nachhinein erst erhört, weil es jetzt praktisch eine sehr wahrscheinliche Variante gibt, eben mit dem Mord. Und plötzlich habe ich gehört, dass die ganzen anderen Kinder um mich herum auch so ein bisschen so Eiertanz gemacht haben. Die haben nie davon geredet, die haben mir auch keine Fragen gestellt, weil anscheinend dieses Gerücht zirkulierte. Weil der war dann unter sonderbaren Umständen eben verschwunden.
Und die haben wahrscheinlich dann auch Narrative und die Geschichten weiter erzählt.
Aus Mangel an Informationen sich eigene Geschichten gebaut.
Ja. Du schreibst ja auch, es ist Teil von uns. Es ist Teil der menschlichen DNA, Geschichten zu erzählen. Habe ich jetzt auch vor dir gelesen.
Meine Güte, habe ich das geschrieben. Ja, also ich glaube, wir sind schon narrative Wesen. Also die Geschichten, die wir erzählen, die machen uns zu dem, wer oder was wir sind. Und das ist interessant auch deshalb, weil es heißt, dass wir diese Geschichten auch verändern können. Also alleine für mich jetzt, ich muss jetzt neu sortieren meine Kindheit, was damals möglich war und was doch anders war. Und das ist auch durchaus auch eine Möglichkeit, also eine Gelegenheit, zu sagen, interessant, ich kann jetzt damit, gerade auch dadurch, dass ich das jetzt häufiger erzähle, ich erzähle es nicht oft, es ist nur nicht so, dass ich überall damit hausieren gehe, aber ich merke selber dadurch, dass das Erzählen davon tut mir auch ein bisschen gut. Ich kann es besser einsortieren, verarbeiten, das hat therapeutische Effekte, das Erzählen.
Würdest du vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, ich spekuliere jetzt, dass diese unerzählte Geschichte, aus die in deinem Leben so eine große Rolle gespielt hat, der Grund oder einer der Gründe dafür ist, dass sich das Geschichtenerzählen so in den Bann gezogen hat?
Ich glaube schon. Und das ist auch etwas, was ich auch häufiger schon, dem ich immer wieder so aufgespürt bin. Das einerseits so diese Rätselgeschichten. Und es gibt auch tatsächlich eine literarische Figur, auf die ich sehr stark anspringe, die auch bei mir Empathie auslöst. Das sind Wiedererkennungsgeschichten. Das sind Geschichten, also Wiedererkennung ist ein sonderbares Fachwort. Das kommt sogar von Aristoteles. Der beschreibt damit eine Figur im Theater, wenn jemand, der verschollen galt, plötzlich wieder auftaucht. Plötzlich nach 20 Jahren sehen sich Bruder und Schwester wieder. Oder Odysseus kommt zurück und wird von seiner Frau Penelope wiedererkannt. Diese Figur war für mich immer eine der rührendsten überhaupt. Und es ist natürlich klar, in dem Falle, ich hatte natürlich auch immer lange Zeit die Hoffnung, ich habe den Leichnam meines Vaters nie gesehen. Also meine Mutter hat ihn gesehen, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte immer irgendwie noch so diese vage Fantasie oder Wunschvorstellung für Jahre als Kind damals, dass er doch wiederkommt. Dass es vielleicht irgendwas ganz anderes war. Also ich hatte auch da Verdachte, dass es gar nicht stimmt und habe das aber dann als diese Fantasie wiederverarbeitet. Und das ist natürlich dann auch ein sehr literarisches Phänomen, diese Wiedererkennung aus dem griechischen Theater. Also insofern kann das passt alles gut zusammen. Also auch meine Neigung dann auch zum Geschichtenerzählen.
Du hast es ja ins Buch aufgenommen, diese Geschichte. Jetzt steht es da deswegen auch bei Wikipedia und anderswo. Hast du schon mal drüber nachgedacht, diese deine Lebensgeschichte, diese deine prägende Lebensepisode in selbst in ein Buch zu verwandeln oder in einen Film? Weil ich meine, das, was du da erlebt hast, ist ja unglaublich im Wortsinn für viele Menschen. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine fürchterliche Geschichte, aber eine Geschichte, in der ganz viel steckt, was Menschen anzieht, was Menschen wahrscheinlich auch Identifikation bringt, so wie du das ja auch gerade erklärt hast. Man identifiziert sich ja sofort mit dir. Du bist da du wurdest außen vor gelassen. Dir wurde nicht die ganze Geschichte erzählt. Die ganze Geschichte wird es vielleicht auch nie geben, aber jetzt entdeckst du neue Bausteine dieser Geschichte. Das ist ja fast schon wie ein
Die ganze Roman. Geschichte ist sogar noch etwas wilder, weil es auch möglicherweise Auswirkungen auf den Kalten Krieg gehabt hat. Und es gab dann auch noch, es ist komplizierter, als ich das bisher dargestellt habe und eigentlich auch spannender dadurch. Würde ich das zu einem Roman, als Roman aufschreiben? Ich habe das in das Buch aufgenommen. Nicht so sehr, weil ich so diese Nabelschau und Selbstbespiegelung haben wollte, sondern eigentlich mehr, um zu zeigen, dass diese, was ich Multiversionalität nenne, also diese Vieldimensionalität von Geschichten, wo alles auch hätte kommen können, dass das eben nicht nur etwas ist, was wir in den großen Werken der Fiktion haben, sondern dass es einem auch plötzlich mal im eigenen Leben begegnen kann, dass es Momente gibt, wo man weiß, okay, was ich jetzt mache, das wird mein Leben so oder so prägen. Oder im Nachhinein, da hätte auch alles anders laufen können, dass man sich zurückruft in diese Kindheit da, wo ich als 10-Jähriger da in den Bergen von Schweden stehe und mein Vater verschwunden ist, wo da die Hubschrauber überall rumfliegen und ihn suchen. Das ist für mich so eine Urgeschichte meiner Kindheit, auf die ich häufig zurückkomme. Das wollte ich mehr so anzeigen als etwas, das haben auch andere Menschen. Bei meinem Fall ist das wahrscheinlich etwas drastischer natürlich. Aber ja, einen eigenen Roman daraus schreiben, ich glaube, da bin ich nicht der Typ für, irgendwie über mich zu schreiben in dem Sinne.
Zumindest müssen wir dich nochmal ein zweites Mal einladen, lieber Fritz, weil du scheinst ja da auch ein bisschen noch tiefer zu graben und tiefer zu recherchieren und hast ja da auch ein paar Sachen rausgefunden, die du jetzt gerade so, das ist noch komplizierter, hast ein bisschen gespoilert, hört sich, auch wenn es jetzt deine eigene Geschichte ist, die zu deinen Lasten gegangen ist, hört sich wahnsinnig spannend an. Ich habe dennoch eine Frage, die ich dich rein aus beruflicher Sicht fragen muss. Ich habe dir eben erzählt, ich arbeite in einer Agentur. Wir lieben es, Geschichten zu erzählen und wir blicken immer so ein bisschen neidisch auf Amerika. weil die ja so tolle Geschichtenerzähler sind und ich mag das, wie die Geschichten erzählen. Ne? Man sieht das schon, mit welcher Liebe und welcher Hingabe bestimmte Filme gemacht werden, Talkshows dort gemacht werden, wie sehr darauf geachtet wird. Was können wir Deutschen von den Amerikanern lernen, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen? Das ist meine Frage noch zum Schluss.
Also Deutsche können auch Geschichten erzählen, aber es stimmt natürlich, so die großen Geschichten jetzt, so die wir mit Hollywood verbunden, aber auch im Alltag oder sowas, die Leute trauen sich da Geschichten erzählen, glaube ich, wir werden nicht von Peinlichkeit zurückgehalten. Ich glaube, hier trauen sich manche Menschen nicht, ihre großen Geschichten zu erzählen, weil sie sehr schnell irgendwelche Vorbehalte rausbringen. Sie sagen, ach, das ist dann banal oder das ist ein Klischee oder das ist doch pathetisch. Jeder hat so, glaube ich, viele Deutsche haben, glaube ich, so eine Stimme im Ohr. So einen kleinen Tinnitus, der ihnen immer sagt, ach, jetzt spiel das mal ein bisschen runter, sei mal ein bisschen leiser, red nicht von dir und sowas. Das machen die Amerikaner nicht. Die Amerikaner legen einfach los. Keine Scham, die erzählen auch mal eine peinliche Geschichte oder eine eigentlich alberne Geschichte, wo sie nicht gut aussehen oder auch eine kitschige Geschichte. Die erzählen es einfach. Und die sagen, das ist jetzt meine Geschichte. Und plötzlich passiert etwas ganz Interessantes. Es funktioniert. Auch die kitschige Geschichte kommt an. Die Leute, die es hören, die werden mitgerissen. Ja, Empathie. Ist, und in Deutschland, glaube ich, gibt es sehr viele Leute, wir haben doch sehr diese innere Stimme, die uns immer zurückhält irgendwie, und die immer so auf uns einredet und die so ein bisschen, da würde ich einfach sagen, einfach mal loslegen und die Geschichte erzählen.
Das machen wir mit dir im nächsten Podcast. Ja, Fritz. hast du denn noch eine Geschichte, die von dir erscheinen wird? Ein neues Buch, neues Paper?
Ja, oder? Ich schreibe natürlich dauernd Sachen. Als nächstes mache ich wieder für SOCAMP ein Buch zu der Frage, was Erfahrungen sind. Dieses Miterfahren, empathische Erfahren, narrative Erfahren stand ja schon im Vordergrund. Aber jetzt geht es für mich um die Frage, was ist eigentlich der Reichtum einer Erfahrung? Was ist das eigentlich? Und was ich da machen werde, ich verrate euch jetzt als alles Erstes noch hier den wahrscheinlichen Titel. Das heißt, einmal, zweimal, keinmal. Die große Idee dabei ist, und dann, wie wir Erfahrungen machen oder Erfahrungen, die sich lohnen. Die große Idee dabei ist, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Ersterfahrung, wiederholten Erfahrungen und nur vorgestellten Erfahrungen. Darum wird es gehen im nächsten Buch. Es kann auch sein, dass ich irgendwann meinen Roman schreibe, aber das oder veröffentliche, geschrieben sind sie, aber das werden wir mal sehen. Das kann alles kommen.
Also ich freue mich auf den nächsten Breithaupt, auf jeden Fall. Ob das ein großer Generationenroman ist oder ein kleines Sachbuch, was dann in der Bücherhandlung vorne liegt, dass man sich das noch eben mitnimmt, über Erfahrungen. Wahnsinnig spannend. Und Fritz, wir geben immer am Ende noch einmal das Mikro ab. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest oder was du noch loswerden möchtest an alle, die zuhören zwischen Deutschland und Amerika bei uns? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die dir auf der Zunge liegen?
Also vielleicht nur jetzt, weil wir alle von der transatlantischen Krise sprechen. Ich glaube, ich bin einfach ein Optimist, dass diese Beziehung zwischen Deutschland und Amerika auch weiterhin gut sein wird. Auch jetzt, wo das gerade sehr angespannt ist, geht gerade um Zollpolitik und dies und das oder sowas. Ich bin da guter Dinge, gerade auch was das Zwischenmenschliche angeht. Also ich glaube, ich hoffe, ich würde mir als Wunsch aussprechen hier für unsere Hörer, dass wir auch in Zukunft auf beiden Seiten des Atlantiks alle sehr zufrieden miteinander umgehen können. Und ich glaube, das wird auch so sein.
Besser kann man bei Wunderbar Together ja gar nicht aufhören. Also das freut uns natürlich riesig, sowas zu hören, weil wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich auch ganz andere Gespräche. Vielen Dank, Fritz, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Und jetzt viel, viel Erfolg beim Abschließen deines neuen Buches.
Dankeschön. Das mache ich hier am New Institute in Hamburg jetzt fertig. Danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Das war super. Ich bin jetzt neidisch auf Portugal natürlich. In New York bin ich bald wieder zurück. Also das ist dann ab 1. Juli bin ich wieder fest da. Ganz super.
Ja, dann viel Spaß beim Feiern in Hamburg.
Klar, genau. Ich laufe jetzt noch ganz schnell zum Fußball da. Die letzten Minuten gucke ich mir noch an.